Jeder Mensch, der unter Vermögenssorge steht, ist trotzdem rechtsgeschäftsfähig. Er kann also Verträge abschließen. Das kann ich ihm nicht verbieten. Nur wenn ein Einwilligungsvorbehalt ist, dann ist es anders.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich, Alf Schutri begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Möchten Sie sich ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Alf Schutri, 54 Jahre jung, wohne in Buseck, Nähe Gießen, bin seit 13,5 Jahren rechtlicher Betreuer, Studium der Rechtswissenschaften und insgesamt 23 Jahre Berufserfahrung.
Wunderbar, danke schön. Sie haben ja ein Thema mitgebracht. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
Ich habe heute mal das Thema ausgesucht, das Selbstverständnis des Betreuers. Das Thema habe ich deshalb genommen, weil über vieles immer gesprochen wird und ich immer den Eindruck habe, dass darüber zu wenig gesprochen wird. Ich halte es aber für wichtig deshalb, weil es was über unsere grundlegende Arbeitsweise und vielleicht auch über unsere Tätigkeit mehr aussagt als vielleicht, sage ich mal, die rechtliche Beschreibung von Aufgabenkreisen. Das ist natürlich eins, aber das ist nicht alles. Das bedeutet, dass unsere Arbeit natürlich neben einem starken rechtlichen Aspekt auch soziale, sozialwissenschaftliche, manchmal auch eigentlich fast psychologische Anforderungen hat, die wir auch beachten müssen. Das heißt nicht, dass wir in diesen Bereichen tätig sind, dazu kommen wir ja später, sondern dass wir schon auch beachten müssen, dass es manchmal sehr komplex zugeht. Also, dass wir dort auch Menschen haben mit speziellen Anforderungen, die man in vielen Sachen versucht zu behandeln, wie jeden anderen auch, aber wo man auch gewisse Obhutspflichten hat. Und die muss man halt auch für sich erstmal klar werden, wie man innerlich dazu steht und wie man es außen kommuniziert.
Das heißt, der Beruf als rechtlicher Betreuer ist sehr multiperspektivisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es dann doch um die innere Einstellung zu den rechtlich betreuten Menschen an sich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, die Reduktion reine auf die rechtliche Verwaltung oder die Verwaltung von Papier wird den Personen überhaupt nicht gerecht. Also nach meiner Ansicht, und ich kann jetzt in dem Ganzen nur von mir sprechen, ist das schon auch etwas komplexer zu sehen. Und diese Komplexität macht natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit des Jobs aus, in vielerlei Hinsicht.
Das heißt, wenn Sie eine Situation haben, wo Sie eigentlich aus persönlicher Sicht nicht mit der Entscheidung des Betreuten konform sind, dass Sie dann trotzdem auch über Ihre eigenen Grenzen gehen müssen oder sich dazu positionieren müssen, weil Sie ja gesagt haben, es geht um die innere Einstellung.
Ich darf die innere Einstellung nie zum alleinigen Maßstab meines Handelns machen. Jeder Mensch hat Prägungen, hat Erfahrungen und hat einen Lebenslauf, aus dem er zehrt. Daraus resultieren gewisse Handlungsmechanismen, Handlungsschemata. Und ich wehre mich dagegen, das zum Maßstab meines Handelns zu machen. Natürlich gibt es Sachen, da habe ich eine Einstellung zu, natürlich. Also zum Beispiel zu Straftaten oder so, ne? Da habe ich eine Einstellung, ganz klar. Aber da jetzt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, macht keinen Sinn. Was soll das? Es macht die Sache nicht besser, sondern es ist wirklich so, dass man den Menschen dort abholen muss, wo er ist, und gucken muss, wie man von da aus mit dem weiterarbeitet. Und das ist oftmals schwierig genug, weil diese Menschen wirklich eingebaute Handbremsen haben, die sie hemmen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Kontakt mit Menschen, die Straftaten begangen haben. Das heißt, Sie betreuen auch solche Menschen, die nicht gesetzeskonform gehandelt haben.
Ja, ich habe eigentlich alles vor meiner Nase, von Drogenabhängigen über Alkoholabhängige, also jegliche Form des Suchtmittelmissbrauches, Straftatbegehungen. Ich habe eigentlich so ziemlich alles, bis hin zu Alzheimer- und Demenzpatienten. Also ich habe die Bandbreite unserer Gesellschaft und sagen wir mal so, halt auch wirklich. Der soziale Bodensatz, der einfach auch liegen gelassen wird und der oftmals auch leider nicht mehr hochkommt. Das muss man leider so ehrlicherweise auch sagen. Aber man kann ihn zumindest auf der Ebene, in der sie sind, stabilisieren oder versuchen zu stabilisieren und zu gucken, ob man von da aus vielleicht kleine Verbesserungen erreichen kann.
Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie einen Betreuten haben, der, sage ich mal, immer wieder Straftaten begeht? Wie gehen Sie damit um im Sinne von Empathie zeigen, Kongruenz, bedingungslose Wertschätzung? Denn das sind ja auch Punkte, die im Betreuungsalltag im Grunde schon sehr wichtig sind. Betreuung auf Augenhöhe wird ja auch oft in diesem Kontext genannt.
Ja, Personenzentrierung nach Carl Rogers. Naja, also wenn man die Wertschätzung und die unbedingte Wertschätzung ernst nimmt, dann beschränkt man diese nicht auf Situationen oder Menschen. Sie ist nicht teilbar. Entweder man macht es oder man lässt es. Und so sehe ich es auch. Wenn ein Mensch eine Straftat begeht und er begeht sie wiederholt, dann zeigt das natürlich, dass er sehr viel in unserer Gesellschaft zurückgelassen hat und dass er meint, dass seine Form der Lebensweise, die für ihn die richtige ist. Aber auch nochmal darüber zu urteilen, steht mir nicht zu, weil alleine das Urteil, was soll das nützen? Es verbessert ja nicht seine Situation. Er ist ja in der Situation, dass er dann entweder in Haft oder in einer Unterbringung ist, in einer forensischen Unterbringung. Und das ist ja für ihn das Zeichen, sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Also es liegt mir fern und es kann nicht meine Aufgabe zu sagen, du musst dich mit deiner Straftat auseinandersetzen. Das ist ein Teil der Gefängnispsychologie. Das ist ein Teil der Tataufarbeitung, das ist ein Teil der forensischen Aufarbeitung, die ja auch dann die Gefährlichkeit eines Menschen beurteilt. Das ist aber nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, mit ihm zu arbeiten in der Hinsicht, was passiert, wenn er dort ist, wie kann man Alltag gestalten, wie können Sachen abgesprochen werden. Wie können Heilbehandlungen abgesprochen werden, die erforderlich sind, Medikamente abgesprochen werden, die erforderlich sind, vielleicht eine Arbeitsaufnahme oder eine Ausbildung im Gefängnis, vielleicht auch eine Entzugstherapie unter Zurückstellung der BTMG-Straftaten. Ja, gibt es dazu im BTMG eine Regelung, die das ermöglicht. Von daher ist da erst einmal der Schwerpunkt drauf zu legen, da ist dann der Schwerpunkt ein anderer. Und ich glaube, das ist auch für die Menschen eine gewisse Normalisierung.
Also Sie schauen schon, wo hat dieser Mensch seine Ressourcen? Also in dem Umfeld, also Sie haben gesagt, wenn jemand in der Forensik sich befindet, dieser hat natürlich ein ganz anderes Lebensumfeld, wie jemand, sage ich mal, dort eben nicht sitzt und hat andere Zukunftsmöglichkeiten oder auch aktuelle Möglichkeiten. Das heißt, Sie schauen schon, in welcher Lebensphase befindet sich dieser Mensch aktuell oder wo befindet er sich? In dem Fall, wenn dieser Mensch jetzt in der Forensik sitzt. Und welche Ressourcen hat er oder das Umfeld? Also kann er zum Beispiel in der Forensik arbeiten? Das heißt, sie schauen schon, dass es in der Einrichtung dann vielleicht Möglichkeiten gibt, wie zum Arbeiten oder vielleicht sogar außerhalb. Oder sie schauen auch, wenn der Mensch dann nicht mehr in der Forensik sitzen sollte, wie es danach weitergehen kann. Also sie begleiten ihn schon
Richtig,
vollumfänglich.
richtig. Es gibt ja vielfach die Einsicht, dass im Gefängnis eine rechtliche Betreuung nicht erforderlich ist. Aber Zumindest für die Fragen der Gesundheitssorge ist es doch wichtig und für die Angelegenheiten Behörden, gerade auch wenn einer dann zum Beispiel in der JVA nochmal eine Straftat begeht, beleidigt einen Wärter oder geht ihn sogar an, körperlich, was natürlich nicht sein darf, aber es kann leider passieren, oder begeht mit anderen Gefangenen oder gegen andere Gefangene eine Straftat, ist es natürlich wichtig, dass trotzdem die Betreuung erhalten bleibt. Sie ist natürlich minimiert, ja, und zugegeben, ich wandle etwas die personenzentrierte Betrachtung von Carl Rogers etwas ab. Man muss aber auch wissen dazu, dass Carl Rogers positive Psychologie eher mehr auf den psychologischen Behandlungskontext ausgerichtet war. Und sag ich mal, ein Gegenpol zu allen Betrachtungen von Freud und Konsorten darstellte, hinsichtlich der Betrachtung des Menschen und seiner Ressourcenorientierung. Und von daher ist das wiederum für mich nur ein Vehikel, um letztlich herauszufinden, okay, wo steht er, was für Probleme hat er und in welche Richtung kann man mit ihm arbeiten und wo ist ein Arbeiten überhaupt nicht möglich. Also für mich ist die Personenzentrierung, ich habe die Ausbildung ja selber gemacht nach Carl Rogers, ein Jahr Gesprächstherapie, kein Verfahren der psychologischen Betreuung, weil das ist wiederum etwas, was ich ja nicht mache. Dazu bin ich auch nicht ausgebildet. Also von daher würde ich sowas auch nicht machen.
Sie haben vorhin kurz erwähnt, dass rechtliche Betreuung in einem Gefängnis nicht notwendig ist oder auch nicht angedacht ist. Also das müssten Sie vielleicht mal kurz erklären. Also warum ist das nicht so gang und gäbe oder warum wird das nicht gemacht?
Naja, man sieht bei dem 18, wenn man den 1814 kritisch liest, und da gibt es ja einige, die die Erforderlichkeit der Betreuung sehr eng auslegen, gibt es ja zwei Kriterien oder drei Kriterien. Das eine ist eine krankheitsbedingte Unfähigkeit, seine Sachen selber zu ordnen. Das zweite ist ein Handlungsbedarf und das dritte heißt Erforderlichkeit. Und bei der Erforderlichkeit und bei dem Aufgabenkreisfindung sagen viele halt, da ist es bei einem Gefängnisaufenthalt nicht erforderlich, weil hinreichend durch einen Sozialarbeiter der Einrichtung abgedeckt. Das stimmt in vielen Phasen ja, aber letztlich, wenn es dann um Anträge geht, oder sagen wir mal so Spezialsachen. Also heute hatte ich zum Beispiel, wie gesagt, den Fall des 32 BTMG, das heißt Verlegung in eine Entzugseinrichtung, ja, unter Aussetzung der Reststrafe, bin ich dann doch wieder dabei, weil das Gericht muss dem zustimmen, das Gericht muss mit mir Rücksprache halten, ich muss dem Wechsel in die Einrichtung zustimmen, Aufenthaltsbestimmungsrecht zum Teil betrifft das. Ich muss gucken, wie wird das geregelt, übernimmt das der Landeswohlfahrtsverband hinsichtlich der Kosten oder ist das eine Frage der Krankenkasse? Also das sind alles so Sachen, die dann doch wieder zu regeln sind und da kann macht es keinen Sinn, einen Betreuer außen vor zu lassen. Natürlich ist es so, dass wir dort jetzt nicht jede Woche auftauchen und sagen, na, wie geht's dir? Das ist auch völlig klar. Aber das machen wir auch bei keinem unserer Betreuten. Und das ist dann auch so einfach eine Frage des Umganges damit. Aber ich kenne genug Kollegen, die sagen, dass sie solche Fälle nicht möchten. Weil natürlich der Gang in so eine Einrichtung, man wird gefilzt von hinten und vorne, die Akte wird durchgeguckt, hinter sich schließt sich eine Tür. Man sitzt mit einem Menschen zusammen, von dem man weiß, dass er auch potenziell aggressive Anteile in sich hat. Ist natürlich kein angenehmer Umgang und ist auch nichts, wenn man so ein Kleiderschrank da vor sich hat, von dem er weiß, dass er auch noch Kampfsport betrieben hat, ist man schon so ein bisschen in sich demütig und sagt sich, muss ich mir das geben? Aber trotz allem gibt es ja auch immer Themen, die Menschen besprechen wollen mit einem. Also es ist nicht so, dass sie nicht den Kontakt auch nach außen oder zu mir suchen. Gerade bei diesen Menschen ist es schon auch so, dass sie da durchaus vom Knasttelefon anrufen. Spoiler, das Telefon ist überwacht. Ja, also die Gespräche nach draußen werden überwacht. Da hören sie es dann immer ein bisschen knistern im Hintergrund. Ja. Stasi hört mit. Nee, ist alles okay. Ja. Es dient ja dazu, dass er nicht Informationen bekommt von draußen, die ihm nicht zustehen. Ja.
Aber das heißt nicht pauschal, dass jeder Mensch, der in einem Gefängnis sitzt, pauschal eine rechtliche Betreuung erhält. Das sind dann wahrscheinlich Menschen, die vorher, also bevor sie ins Gefängnis gekommen sind, bereits rechtlich betreut wurden?
Ja.
Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das sind Menschen, die schon vorher rechtlich betreut wurden. Nicht jeder, der betreut, der im Knast sitzt, kriegt eine rechtliche Betreuung. Nein, so ist das nicht. Es sind aber schon ein paar, also das muss man sagen, die draußen schon auch eine längere Phase hatten und die Lebensbiografie dieser Menschen. Und der Hilfebedarf, der dadurch zum Ausdruck kommt, ist auch manchmal so Teil ihrer Straftatbegehung. Wer BTMG-Straftaten begeht, zum Beispiel klassische Beschaffungskriminalität. Ja. Man muss mal aufpassen, auch an der Stelle, dass man es nicht bagatellisiert. Es ist nicht zu bagatellisieren. Es ist Kriminalität, Punkt. Es ist kriminell. Es ist strafbar, Punkt. Da hört bei mir auch die Freundschaft auf. Also da gibt es bei mir auch nichts. Ja? Und wenn er dann noch einen Werte angeht, ist bei mir, kriegt er von mir kein Lob. Ja? Aber wie gesagt, es hat meistens irgendeinen Hintergrund. Den Hintergrund zu wissen, macht durchaus Sinn. Und die Biografie etwas zu kennen, macht durchaus Sinn, weil man daraus auch ein bisschen abschätzen kann, inwieweit dieser Mensch für die Zukunft eine Chance hat und in welcher Form er eine Chance hat. Also wenn ich den einen Menschen, der schon mal, was weiß ich, im Rhein-Main-Gebiet gewohnt hat, dort Straftaten begangen hat, wieder in eine Wohnung ins Rhein-Main-Gebiet zurückschicke, kann man nicht mehr ungefähr vorstellen, was passiert. Der wird wieder Straftaten begehen.
Ja, da fällt er wieder in sein altes Umfeld zurück.
Richtig, so. Und also muss ich ihn in ein geschützteres Umfeld schicken. Also muss ich ihm die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was kannst du denn noch tun? Kannst du vielleicht Sachen, die du jetzt gemacht hast, abbauen? Manchmal ist auch Lesekompetenz noch nicht mal da, Schreibkompetenz noch nicht mal da. Ja, sowas als erstes fördern. Und dann gucken, vielleicht Drogenentzugsprogramm zu machen, gibt es auch verschiedene, und dann weiterzuarbeiten mit den Menschen.
Okay, da wären wir jetzt an einem guten Punkt, wieder den Spagat zur, ich sag mal, normalen rechtlichen Betreuung zurückzubekommen und weg von der Forensik, um diesem Thema zu kommen. Es gibt ja sogenannte Aufgabenkreise, die eine rechtliche Betreuung beinhaltet. Und diese Aufgabenkreise geben ja einen ganz bestimmten Handlungsrahmen, im Grunde auch vor, einen themenspezifischen. Wollen Sie vielleicht die Aufgabenkreise ganz kurz klären, was es gibt und was sie so grob beinhalten? Und vielleicht mit einem Beispiel?
Also es gibt zum Beispiel den Aufgabenkreis Gesundheit. Der umfasst Heilbehandlungen, Organisation von Pflegemitteln, Pflegegeldanträge stellen, Regelungen mit der Krankenkasse treffen, Entscheidungen fällen, auch in Palliativmedizin. Alles, was mit der Gesundheit zu tun hat sozusagen. Dann gibt es den Aufgabenkreis Rechtsantrags- und Behördenangelegenheiten. Das betrifft eigentlich, das ist so ein, ich sage mal so, der Aufgabenkreis, bei dem das Gericht nicht wusste, was eigentlich dem Betreuer blüht. Das heißt, alle Anträge, die damit zu tun haben, Sozialleistung zu beantragen, Wohngeld zu beantragen, Blindengeld, LWV-Leistung, also Landeswohlfahrtsverband, Eingliederungshilfe, aber auch Korrespondenz mit Behörden, Korrespondenz mit Gerichten, wenn es darum geht. Gerichtskorrespondenz ist immer ein bisschen schwierig. Das umfasst Behördenangelegenheiten. Dann gibt es den Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung. Das ist der schwächste Aufgabenkreis. Betrifft eigentlich die Regelung, dass man regeln oder dass man damit aussagen kann, wo jemand verbleibt, wenn man es mal so ganz knapp sagt. Aber dieser Aufgabenkreis ist deshalb relativ schwach, weil sie letztlich keinen dazu zwingen können, irgendwo zu verbleiben. Der einzige Fall, wo mir einfällt, dass es zutrifft, ist bei dementen Menschen, die von einer Einrichtung weglaufen. Ja, so, das ist relativ klar und deutlich. Bei allen anderen ist es relativ schwierig. Wenn also jemand in einer Einrichtung nicht verbleiben will, nützt einem das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch nicht viel. Dann geht der Mensch, der ist ja nicht eingesperrt. Übrigens muss man auch mal sagen, dann gibt es jetzt den Aufgabenkreis freiheitsentziehende Maßnahmen. Der wird früher immer noch und wird heute noch, geistert immer noch der Begriff herum, Entmündigung. Es gibt es aber nicht mehr. Das muss man mal ganz klar so sagen. Der Begriff Entmündigung ist ein Mythos und er entstammt eigentlich einer Zeit, die wir lieber vergessen möchten. Er trifft deshalb nicht zu, weil man bei freiheitsentziehenden Maßnahmen sehr wohl abwägen muss, wann ist das erforderlich. Auch da gibt es ein mehrstufiges Verfahren und es ist nicht so, dass ich von meinem Schreibtisch aus entscheide, freiheitsentziehende Maßnahmen, jure, sondern das schaue ich mir vor Ort auch an. Ich schaue mir den Menschen auch vor Ort an. Ich erziehe Einkünfte ein. Also ich mache sowas nicht umsonst, sondern das sind Menschen, die aufgrund ihrer meist psychischen Erkrankung, manchmal auch demente Menschen, die dann hilflos vor ihrem Bett liegen oder aus dem Bett gefallen sind oder die Treppe runtergefallen sind, nicht mehr in der Lage sind, ihren Hilfebedarf zu erkennen. Und da, wo es dann wirklich in den Fall der unterlassenen Hilfeleistung geht, muss man klar mal sagen, so jetzt hört es aber auf. Jetzt ist aber wirklich Schluss und jetzt muss man hier auch mal agieren, ob man es will oder nicht. Ein großer Bereich ist Vermögenssorge. Da haben viele natürlich Angst vor. Das betrifft, sage ich mal, die Überwachung des Kontos. Habe ich natürlich die Kontoüberwachung, dann muss ich darüber auch jährlich Rechnung legen.
Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass ich natürlich dem Gericht darlegen muss, wofür das Geld ausgegeben wurde. Das ist schon immer ein ziemlicher Brei, den man damit veranstaltet. Das ist ein eigenes Thema. Da kann man mal wirklich über Vermögenssorge, kann man so ein ganzes Kapitel machen.
Aber um das mal ganz kurz zu erklären, dann sind im Monat zum Beispiel 1000 Euro auf einem Konto, 800 werden ausgegeben und von diesen 800 muss ein Nachweis erbracht werden in Form von Quittungen oder Rechnungen und das muss dann ans Gericht einmal im Jahr als Rechnungslegung geschickt werden.
Das Gericht muss das also wissen, was da passiert ist, ja, mit dem Geld. Das beinhaltet aber auch Schuldenverwaltung, Insolvenzverwaltung zum Beispiel. Das beinhaltet auch zum Beispiel die Verwaltung von Häusern oder von Schließfächern. Das ist also ein relativ weites Gebiet. Ist, sage ich mal, ein Gebiet, wo viele natürlich sagen, das betrifft mich persönlich. Aber man muss sagen, die Vermögenssorge betrifft nicht diese Menschen, sondern jeder Mensch, der unter Vermögenssorge steht, ist trotzdem rechtsgeschäftsfähig. Er kann also Verträge abschließen. Das kann ich ihm nicht verbieten. Nur wenn ein Einwilligungsvorbehalt ist, dann ist es anders. Bloß der Einwilligungsvorbehalt ist auch selber wieder an solche strengen Voraussetzungen gebunden, dass er nicht ohne weiteres erteilt wird. Darüber braucht es auch nochmal ein eigenes Gutachten, also ein psychologisches Gutachten. Ehrlich gesagt müssten viel mehr diesen Einwilligungsvorbehalt kassieren, weil sie sich tatsächlich finanziell schädigen, selbst schädigen, es aber nicht erkennen, aber der Ansicht sind, das sei ihr gutes Recht.
Wenn diese Menschen sich selber schädigen, aber sie haben als Betreuer den Aufgabenkreis Finanzen, wer trägt denn am Ende die Verantwortung dafür?
Naja, die Verantwortung trägt, das ist ja das, sie geben ja Verantwortung ab, aber die Verantwortung trage ich dafür letztlich. Also ich muss ja den Menschen, die dann als Gläubiger sind, erklären, tja, es tut mir schrecklich leid, aber der hat kein Geld mehr. Der hat sein Geld abgehoben, ist nicht. So, das ist natürlich auch ein unbefriedigender Job, weil sie machen immer einen Schritt vor, drei Schritte zurück. Von der Tätigkeit brauchen sie da eine ziemliche Resilienz, um das auch als, sag ich mal, als Aufgabe zu akzeptieren und zu sagen, naja, dann sei es halt so. Aber das betrifft ja die gesamte Person. Ja, diese Personen gehen ja auch manchmal durch ihre Krankheit bedingt, Schritte zurück und dann wieder Schritte nach vorne. Und es dauert manchmal sehr lange, bis sie sich so stabilisieren, dass sie bestimmte Sachen lernen und für sich als notwendig erkennen. Aber diese Notwendigkeit für sich zu erkennen, ist halt nur in, sag ich mal, 10-20% tatsächlich möglich. Die anderen sind kognitiv, definitiv, weder willens noch in der Lage, das zu wuppen. Und dann wird es natürlich schwierig. Und dann muss man manchmal auch sagen, so, jetzt reicht's. Bloß der 1821, den wir jetzt haben, der die Wunschbefolgung jetzt ja mittlerweile so festschreibt, wird manchmal auch dahingehend ausgelegt, dass man sagt, so, jetzt darf man gar nichts mehr. Das stimmt zwar faktisch, weil der Wunsch des Betreuten erstmal über allem steht, aber trotzdem muss man sagen, muss man mit dem Menschen auf, und das ist wieder diese Augenhöhe, auf Augenhöhe reden und in sich kongruent sein mit dem, was man sagt, und dann aber auch nach außen sagen, pass auf, ich sehe was anderes, sorry. Meine Aufgabe ist nicht, dich zu gängeln, zu quälen oder dich mit dummen Bemerkungen zu nerven, sondern meine Aufgabe ist, in deinem Interesse deine Interessen zu vertreten, aber auch zu sagen, pass mal auf, hier bist du gerade an der Grenze. Und ob du es dann machst oder nicht, ist dein Mittel. Das kann ich nicht, ja. Aber in gewisser Weise muss man dann auch sagen, musst du dir dann auch in mancher Hinsicht die Konsequenzen dann mal vor Augen führen. Ja? Die können dann halt auch manchmal sein, dass das Konto gesperrt ist. Ja? So, dann ist es halt so. Lebe damit, ja, weil du kannst nicht alles wollen. Und das ist dann halt auch immer so der Abwägungsprozess, den man für sich machen muss. Und genau das ist ja der Grund, diese Kongruenz, dass man sich klar macht, dass man einen gewissen Auftrag hat, den man vertritt, aber gleichzeitig weder Lehrer ist, noch Jobcoach oder Finanzcoach oder Lebenscoach, sondern unsere Aufgabe ist, im Rahmen der Aufgabenkreise ihm einen vernünftigen Rahmen zu bieten, in dem er leben kann. Was er aus diesem Rahmen macht, ist seine Sache, seine Privatsache. Ich werde mich in seine Privatsachen, mit wem er verkehrt, was er macht den ganzen Tag, ob er ein Bier trinkt oder drei Bier, kann ich nicht kontrollieren, will ich nicht kontrollieren. Wenn er aber mir gegenüber am Telefon schon das Lallen anfängt, es ist auch mal mein Recht zu sagen, pass mal auf, also ich glaube, heute das Gespräch macht keinen Sinn. Ja?
Sie haben ja gerade den Paragraphen 1821 genannt, der ist ja wirklich sehr wichtig, besonders der zweite Absatz. Ich würde den mal kurz vorlesen, weil alles, was Sie gesagt haben gerade, fällt ja dort rein, dann versteht man das vielleicht auch besser. Der Absatz 2 ist, der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, dass dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben nach seinen Wünschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wünsche des Betreuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich des Absatzes 3 zu entsprechen und den Betreuten bei deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat. Es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Und das ist ja im Grunde der Rahmen, also der neue Rahmen, der seit der Reform gilt oder wo sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und damit kommt auch die unterstützte Entscheidungsfindung zum Tragen, was ja auch unterschwellig dort drin steht.
Ja, es wird immer behauptet, es sei was ganz Neues. Ja, ich sag mal so, wer ein bisschen mit weltoffenen Augen und ein bisschen mit dem Kopf durch die Gegend läuft, der wird feststellen, dass es nichts Neues ist, sondern dass vieles, was da drinnen steht, mit vernünftigem Menschenverstand, mit einer personenzentrierten Beratungshaltung, mit einer gewissen Zielorientierung, mit einer Fortentwicklungstendenz, mit einer Zukunftsgestaltung, mit einer Ressourcenbetrachtung, alles drin ist. Die Absolutheit, in der manchmal solche Paragraphen zitiert werden, um sie wie so ein Monstranz vor sich zu tragen, die geht mir manchmal ehrlich gesagt auf den Geist, weil es hilft niemanden. Ja, und alle schreien, oje, oje. Ja, so. Also die Frage ist doch ehrlich, habe ich von meinem Job und tue ich das auch hinreichend nach außen und ist das auch der Allgemeinheit hinreichend bekannt, eine Auffassung von meinem Job, die so ist, dass ich sagen kann, okay, natürlich gibt es Sachen, die mich nerven und es gibt auch Sachen, die ich vielleicht anders sehe, ja. Aber in einer gewissen Toleranz muss ich das leider einfach mal so hinnehmen. Auch wenn ich auf einem Stuhl sitze, der klebt, ich eigentlich darf schon fast festbacke und unten drunter läuft eine Ameisenkolonie an meinen Füßen vorbei. Ja? Oder eine Käferkolonie. Und ich sehe das und denke mir nur so, guck mal, der hat Mitbewohner. Ja, es sind seine Mitbewohner, nicht meine. Also ich darf den Maßstab meines Handels oder meiner Denke nicht zu seinem Maßstab erheben. Wer bin ich, das zu tun? Ja, ich bin nicht der liebe Herrgott. Und das muss man in vielen Situationen beachten. Es gibt Situationen, ja, wo es ganz schwierig ist, eine Entscheidung zu finden, ja. Wo sich viele drücken, eine Entscheidung zu finden. Und da muss man dann auch sagen, ja, aber wir kommen nicht drum herum. Ja? Wie gesagt, Betreuung ist kein Allheilmittel.
Wir waren ja eigentlich ursprünglich noch bei den Aufgabenkreisen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Sie bereits alle genannt haben.
Was hatte ich genannt? Gesundheit, Rechts- und Antragsangelegenheiten, Behördenangelegenheiten. Also Behördenangelegenheiten ist auch das ganze Jobcenter, Anträge und so weiter. Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung, Freiheitsentziehung, Postvollmacht, also alles die Post einzusammeln, das kann natürlich Sinn machen, gerade bei Menschen, die ihre Post überhaupt nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Postvollmacht wird aber oftmals vergessen, sogenanntes Annexrecht, die wird oft vergessen zu erwähnen, ne? Sogar umstritten, ob man dafür nochmal ein eigenes Gutachten braucht, weil das ist ja eigentlich so ein Annexrecht, was hinten dran hängt. Ja? Also das sind, glaube ich, die wesentlichen, wenn ich das jetzt so sehe. Oder habe ich da noch eins vergessen?
Wohnungsangelegenheiten?
Wohnungsangelegenheiten, stimmt. Wohnungsangelegenheiten, das ist auch so eine Geschichte. Kündigung, Wohnungsmietvertrag, Abschluss des Mietvertrages, laufender Mietvertrag, Streitigkeit mit dem Vermieter, Ausspruch einer Kündigung, Widerspruch gegen eine Kündigung des Vermieters, Regelung des Auszugs, Regelung des Umzugs. All solche Geschichten sind Teil Aufgabenkreis Wohnung. Ja, dann gibt es noch manchmal Hausverwaltung, das gibt es dann noch als Sonderrecht. Erbschaftsverwaltung gibt es dann noch manchmal. Regelung der Erbenangelegenheiten sind aber relativ selten. Also bei mir kommen sie häufig vor, weil ich Nachlasspfleger bin auch. Da geht es also wirklich um alle erbschaftsrechtlichen Angelegenheiten. Regelung der familienrechtlichen Angelegenheiten kommt gerade bei jungen Männern oft vor, die Scheidung hinter sich haben. Da geht es dann meistens um Umgangsrecht, Scheidungsfolgeverfahren. Manchmal steht auch ausdrücklich sogar, ja, also Scheidungsfolgeverfahren und Anrechnung von Rentenversicherungspunkten. Also das sind so diese ganzen Scheidungsfolgeverfahren, Ausgleichsverfahren, Unterhaltsverfahren, Umgangsverfahren. Es ist auch noch manchmal ein Thema. Manchmal ist wirklich sogar ausdrücklich Strafverfahren mit eingeschlossen, weil wir ja im Strafverfahren nicht Partei sind. Ich finde das immer relativ nicht prickelnd, weil da will ich gar nicht haben. Also ganz ehrlich, habe ich nichts mit zu tun und ich kann auch als Betreuer eh nichts zu beitragen als eine Prognoseentscheidung. Ich glaube, das waren so ziemlich die üblichsten Gebiete, außer Ihnen fällt noch eins ein.
Genau, also da hatten wir ja auch bereits drüber geredet, dass Betreuung kein Allheilmittel ist. Also es ist nicht so, dass ein rechtlicher Betreuer oder Betreuerin da ist und dann läuft im Leben des Betreuten alles super und der oder die rechtliche Betreuerin kümmert sich um alles, sondern es geht ja wirklich darum, um eine unterstützende Funktion. Im Grunde darum, um Defizite auszugleichen und auch um zu unterstützen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man dem vorbeugen kann und man keine BerufsbetreuerIn oder Berufsbetreuer bekommen muss.
Nee. Betreuungsvollmacht oder auch mit der Benennung einer Vertrauensperson, auch eines Angehörigen oder eines Nachbarn oder eines langjährigen Mitarbeiters oder Kollegen oder wen auch immer, eines Rechtsanwaltes, könnte man das auch machen. Also sogenannte Generalvollmacht, die man dann erteilen könnte, auch sowas geht. Ja, also das einmal die Vollmacht ist eher so die Angehörigen betreffend, ja, die Betreuungsvollmacht. Und dann gibt es halt auch für Dritte gibt es die Möglichkeit der Generalvollmacht. Sollte man aber recht vorsichtig mit umgehen, weil viele erteilen eine Generalvollmacht, ohne zu wissen, was eine Generalvollmacht ist. Das ist immer sehr schön. Und nachher wundern sich die Angehörigen, dass die Konten während der Betreuungszeit irgendwie komisch aussehen.
Was ist der Unterschied von einer Generalvollmacht zu einer Vollmacht?
Naja, die Vollmacht benennt ja praktisch alternativ zu dem, es gibt ja immer diesen Vorbehalt der familiären Bindung. Das heißt also, mit einer Betreuungsvollmacht kann man zum Beispiel sagen, dass man keinen Dritten haben möchte, sondern eine von der Familie benannte Person, die dann die Betreuungsangelegenheiten für die Person übernimmt, während eine Generalvollmacht meistens Dritte betrifft. Also da wird dann ein Dritter benannt. Diese Form der Generalvollmacht wird oftmals auch in Grenzbereichen eingesetzt, in denen man überlegt, ob eine Betreuungsbestellung tatsächlich sinnig ist oder nicht. Aber wie gesagt, man sollte sich klar sein, was eine Generalvollmacht beinhaltet. Die Leute, die dann auf einmal sagen, der hat das Haus verkauft und jetzt bin ich im Heim und ich wollte das alles gar nicht, er hatte aber eine Generalvollmacht, Also da muss man sich auch schon klar sein, mit wem man sowas macht.
Gibt es da Vordrucke für die Generalvollmacht und für die Vollmacht?
Naja, eine Generalvollmacht sollte notariell beglaubigt sein. Sollte man auf jeden Fall auch durch einen Notar eine Beratung in Anspruch nehmen. Bei der Betreuungsverfügung oder der Betreuungsvollmacht, die ist meistens als Annex zur Patientenverfügung hinten dran gehangen. Braucht erstmal im ersten Moment keine notarielle Beurkundung. Sollte man vielleicht auch klar sein darüber, was das bedeutet. Aber natürlich gibt es einfach Situationen, wo die familiäre Bande weiter ist als, sag ich mal, der Vertrauen zu einem Dritten. Da fällt mir jetzt zum Beispiel bestimmte Kulturen, türkische Familien zum Beispiel, ja, die würden nie oder ganz selten einen Dritten als Betreuer benennen. Das geht auch meistens nicht gut, ja, klappt nicht, weil schwierig, ja. Die Familie Bande, ja. Und es gibt auch viele Dorffamilien zum Beispiel oder die schon über einen großen familiären Kreis verfügen, da macht das auch keinen Sinn. Ja, es gibt schon so Konstellationen, wo man dann sagt, wenn du da jetzt als Außenstehender in eine Familie reinkommst, sorgst du eher für Unruhe, weil die bestimmte Sichtweisen haben, bestimmte Rhythmiken in der Bearbeitung. Und das merkt man schon, wenn man da reinkommt. Also ich merke es, da sage ich schon immer so, ob ich da als Betreuer richtig bin, weiß ich nicht so richtig.
Okay, das heißt, um das jetzt nochmal übersichtlicher darzustellen, es gibt eine Generalvollmacht, die dann über sehr viele Bereiche im Leben verfügt, wo dann jemand sehr viel Macht hat. Dann gibt es die Betreuungsverfügung, die dann tatsächlich nur für die rechtliche Betreuung ist. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Die den Aufgabenkreis der rechtlichen Betreuung im Grunde genommen umfasst und dann für Familienangehörige oder nahe Angehörige dann zugeschnitten ist oder auch Lebenspartnerinnen oder Ehefrauen, Ehepartner.
Und dann gibt es noch die Patientenverfügung. Die ist dann für Krankenhausaufenthalte?
Ja, die Patientenverfügung betrifft ja nur den Fall der Gesundheitsversorgung. Also die betrifft ja nur die Frage der palliativen Gesundheitsversorgung. Das heißt, wann endet Leben? Und was tut man, um bis dahin, sagen wir mal, in das Leben einzugreifen? Das ist auch wieder so ein bisschen die Beherrgott. Was dürfen wir tun? Dürfen wir Menschen versorgen? Dürfen wir sie beatmen? Dürfen wir sie wiederbeleben? Was machen wir bei Verfall? Was machen wir bei starken Demenz, bei neurologischen Ausfällen? Inwieweit sollen Nierenwaschen stattfinden? Und so weiter und so weiter. Das sind zum Beispiel Entscheidungen, da muss der Betreuer relativ klar innerlich klar sein und auch äußerlich klar sein. Ich habe neulich erst in einem Gespräch gehört, da ging es auch darum, es war eine Neurologiestation, und die sagte, Herr Schudri, Sie sind da echt erstaunlich klar. Und ich sagte, ja, was soll ich machen? Ich kann nur das weitergeben, was, sagen wir mal, das objektiv Notwendige ist, und genau das machen wir auch. Aber wir eiern nicht herum und sagen, naja, vielleicht entscheiden wir es, vielleicht entscheiden wir es auch nicht. Man muss auch dort der Person gerecht werden und sagen, natürlich muss man entscheiden, aber das heißt nicht, dass man blind entscheidet. Das heißt es nicht. Man muss genau hingucken und dann wirklich entscheiden, Stück für Stück, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Das erfordert auch in gewisser Weise eine inhaltliche Klarheit darüber. Und das hat nichts mit Weltanschauung, Religion, persönlicher Auffassung oder sonst was zu tun. Gar nichts.
Und das entscheiden Sie letztendlich ja auch nicht alleine. Da sind ja auch noch andere Menschen, wie zum Beispiel ÄrztInnen und auch andere Personen da, die sich dann da, ich sag mal, in der Materie besser auskennen als Sie, gehe ich jetzt davon aus.
Natürlich, aber es gibt auch die Fälle, wo mich ein Arzt anruft abends und dann sagt sie mir so, also der liegt ja hier, jetzt sagen Sie mal, was wollen Sie denn dann machen, was wollen Sie denn dann machen, was wollen Sie denn dann machen? Und ich sage Ihnen, können Sie mal bitte Ihre Liste wegpacken? Ich werde Ihnen das jetzt nicht sagen. Also schon mal gar nicht am Sonntag um 20.15 Uhr. Sondern das müssen wir dann entscheiden, wenn es so ist. Ja, Sie wollen sich um die Entscheidung drücken, sage ich, nein, das werden Sie bei mir nicht erleben. Können Sie gerne nachfragen. Ja, ich habe mehrere 20 solche Fälle gehabt, ja, Neurologiefälle. Aber jeder Neurologiefall ist anders. Und manche finden für sich eine Exit-Strategie und ziehen die auch durch und dann steht das Herz oder ist halt irgendwas anders passiert und dann ist es so. Und dann haben wir das genauso hinzunehmen, wie wenn einer einfach nicht mehr will und man merkt, dass einfach er körperlich völlig verfällt. So, und da muss man ja auch mal die Frage stellen, okay, welchen Stress will man solchen Menschen noch aussetzen? Es gibt übrigens einen schönen Punkt, den habe ich neulich erstmal wieder in einer Patientenverfügung gefunden. Da stand drin, keine Entscheidung anhand der äußerlichen Merkmale und des körperlichen Verhaltens durch den Betreuer. Sehr interessant, ja, weil ich mir dachte so, aha, guck mal einer an. Also es gibt doch Betreuer, die allein daraus anscheinend Schlussfolgerungen gezogen haben und was aber dem Willen des Betreuten partout widersprach. Und ich dachte mir noch so, na guck mal einer an, das steht jetzt in der Patientenverfügung drin, dass sie das nicht wollen. Also ich fand es mal wieder lustig und dachte, oder fand es interessant und dachte mir noch so, na guck mal, das gibt es also auch. Naja.
Da hat auf jeden Fall jemand gut mitgedacht und Erfahrungen in dem Bereich gesammelt.
Genau, ich glaube von der Caritas oder so eine Patientenverfügung gewesen, also so ein Vordruck. Nee, Malteser. Ja. Also da steht das wirklich so allen Ernstes so drin und ich habe mich sehr gewundert. Ja. Also gegen meinen Willen aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderer Äußerung irgendetwas unterstellt wird. Ich habe mir nur gedacht, so, guck mal einer an.
Dann würden wir mal schauen, dass wir so langsam zum Ende dieser Folge kommen.
Ja.
Sie haben am Anfang gesagt, dass die innere Einstellung des rechtlichen Betreuers oder der Betreuerin sehr wichtig ist, generell für die Arbeit und auch, dass die Haltung im Grunde so diesen Maßstab vorgibt. Also man strahlt ja auch mit der inneren Einstellung eine Art Haltung nach außen aus. Sie haben auch gesagt, dass Ihnen die Personenzentrierung im Grunde sehr wichtig ist und dass diesen letztendlich ja auch laut Gesetz, laut Paragraph 1821 zum Beispiel ja auch vorgegeben ist, dass die Personenzentrierung ja auch gelebt werden muss letztendlich und den Handlungsrahmen gibt die Aufgabenkreise vor. Also wenn Sie jetzt nicht einen bestimmten Aufgabenkreis übertragen bekommen haben, dann dürfen Sie auch nicht rechtlich gar nicht die Post öffnen zum Beispiel. Und Sie dürfen dann gar nicht entscheiden, wenn nicht die bestimmten Aufgabenkreise an Sie übertragen wurden.
Muss man manchmal dem Betreuten auch noch mal sagen.
Ja, das ist richtig. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und es ist auch so, wenn man sich nicht mit dem Gedanken anfreunden kann, dass man eventuell irgendwann mal durch Dritte, also einer externen Person, rechtlich betreut wird, dass man dann auch vorsorgen kann mit einer Betreuungsverfügung oder letztendlich auch mit einer Generalvollmacht, aber auf jeden Fall mit einer Betreuungsverfügung, die dann verhindert, dass eben nicht eine fremde Person mich selber rechtlich betreut, im schlimmsten Fall.
Genau. Und wir haben natürlich keine Servicefunktion. Ne? Wir haben, also auch das wird ja manchmal angenommen, fahren Sie den zum Arzt, besorgen Sie dem Zigaretten, putzen Sie dessen Wohnung, räumen Sie die Wohnung aus, räumen Sie den Kühlschrank leer. Was es so alles gibt, ja, bringen Sie die Krankenkassenkarte bei dem vorbei. Nein, auch da, ja, innere Haltung nach außen getragen, ganz klar, nein. Und das muss man Ihnen auch so sagen, das muss man klar sagen, nein, ich habe keine Butler-Funktion, nein.
Weil dafür gibt es ja auch wieder andere Menschen, die das dann machen können, weil sie haben ja eben gesagt, in der Wohnung putzen oder so, dafür könnte man ja eine Haushaltshilfe zum Beispiel engagieren oder
genau.
Andere Möglichkeiten finden, wie zum Beispiel ehrenamtliche Menschen. Also sie haben ja wirklich als rechtlicher Betreuer nur den Rahmen sozusagen zu halten und zu organisieren, aber nicht, dass die Wohnung geputzt wird oder der Kühlschrank
genau.
aufgefüllt
genau.
wird.
Ich höre natürlich auch, das heißt nicht, dass ich von meinen Betreuten nicht auch manchmal Sachen mitbekomme oder höre. Die erzählen mir auch andere Sachen. Das ist nun mal so manchmal. Aber das ist, wenn dort eine Sozialbetreuung ist, dann sprechen Sie mit der auf einer anderen Ebene als mit mir. Das ist auch völlig normal, weil ich bin der Betreuer und ich habe keine sozialbetreuerische Aufgabe und die würde ich auch immer ablehnen. Ich nehme Sachen wahr. Wenn ich das wahrnehme, kann ich auch mal was dazu sagen, wenn Sie mich fragen. Kein Problem. Aber letztlich, wie Sie damit umgehen und welche Hilfen Sie dann noch in Anspruch nehmen, ist dann Ihre Geschichte. Das müssen Sie selber, ich kann Ihnen sagen, pass auf, da kannst du die Hilfe in Anspruch nehmen, die Hilfe in Anspruch nehmen, die Hilfe in Anspruch nehmen. Willst du die Hilfe in Anspruch nehmen, dann organisiere ich dir den Rahmen dafür. Ich helfe dir, dass du dann da zurechtkommst und dass du die in Anspruch nehmen kannst. Aber alles andere musst du machen. Also ich gehe da nicht mit dir hin und halte Händchen. Ja, also das mache ich nicht.
Genau, das ist nicht der Beruf des rechtlichen Betreuers. Sehr schön gesagt. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und für diese Folge. Und ich denke, wir werden bestimmt noch mal eine Folge aufnehmen. Spätestens dann, wenn Ihr Buch erschienen ist.
Kein Problem. Vielen Dank. Immer gerne.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele. Doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.